Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Ich freue mich, dass noch so viele Sängerinnen und Sänger da sind und uns beim Gesang auch kräftig unterstützen. Der Wochenspruch, der uns in dieser Woche begleiten will, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von den Menschensohn. In der Predigt werde ich darauf weiter eingehen und es soll nur gesagt sein, ähnlich wie die Jünger sind wir ja auch im Grunde auf dem Weg nach Jerusalem, dem Ort der Passion Jesu, und wir bereiten uns hier auch langsam auf seine Passion vor. Während des nächsten Liedes auf dem Liedblatt die Kerze brennt, werden uns die Kinder des Kindergottesdienstes verlassen und ihren eigenen Kindergottesdienst feiern.
Auf weiten Raum.
Kann mir ein Schauer
Schenke uns Geborgenheit. Wecke gute Gedanken in uns. Beflügle uns durch deinen Geist, der bei uns ist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu und freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Halleluja! Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Lukas im 10. Kapitel. Jesus kam in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden.
Der Predigtext für heute steht im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel die Verse 31 bis 43. Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und ausgespielt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm: Jesus von Nazareth geht vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber voran gingen, fuhren ihn an, er solle doch schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Guter Gott, sei dir jetzt gegenwärtig. Hilf uns zu verstehen, was du uns sagen willst. Segne das Reden, segne das Hören. Amen. Liebe Gemeinde, der Dichter Heinrich Heine machte eine Reise durch Deutschland und hielt seine Eindrücke und Beobachtungen in einer Art Gedicht- und Balladeband mit dem Titel Deutschland, ein Wundermärchen, fest. Bei Paderborn sah er im Gelände ein Kruzifix stehen und schrieb dazu neben anderen: Mit Wehmut erfüllt mich jedes Mal dein Anblick, mein armer Vetter, der du die Welt erlösen gewollt, du Narr, du Menschheitsretter. Geldwechsler, Bankiers hast du sogar mit der Peitsche gejagt aus den Tempeln. Unglücklicher Schwärmer, jetzt hängst du am Kreuz als warnendes Exempel. Heine war jüdischer Herkunft. Deshalb bezeichnete er den Gekreuzigten eben als Vetter. Mit Wehmut reagiert er auf den Gekreuzigten. Er hat Mitleid mit ihm. Aber die Beweggründe Jesu versteht er nicht. Und bezeichnet ihn als Narren und unglücklichen Schwärmer. Heinrich Heine hat kein Verständnis für den Mann aus Nazareth, reagiert also verständnislos. Damit befindet er sich sozusagen im Gefolge auch gerade der Menschen, die es doch eigentlich wissen müssten, nämlich seine Jünger. Warum? Versetzen wir uns doch mal in die Szene, wie sie unser Text erzählt. Jesus hat seine Jünger diesen eben engsten Kreis beiseite genommen. Sozusagen eine letzte Dienst- oder Lagebesprechung. Dabei kündigt er ihm zum wiederholten Male an, was ihn in Jerusalem erwarten wird. Dorthin sind sie unterwegs. Und es wird die Stätte der Passion und des Leidens für Jesus. Prozess, Folter, schließlich der Tod. Und dabei sagt Jesus, das ist der Wille und der Plan Gottes,
seines Vaters,
den Himmel. Hier spricht er von sich in der dritten Person und bezeichnet sich als Menschensohn, wie an anderen Stellen auch. Viele, vor allem aus der führenden Schicht, die verachten ihn deshalb. Und nur die Jünger wollen es nicht wahrhaben. Mit drei Sätzen, die alle dasselbe aussagen, bringt der Evangelist ihr Unverständnis, ihre mangelnde Erkenntnis zur Sprache. Hätte Heinrich Heine nicht auch sie eben als Narren einstufen sollen? Weshalb sind diese Männer um Jesu aber so abwehrend? Zwei Stellen aus den Evangelien können uns hier eine Antwort geben. Die erste bei Markus überliefert die Vorstellung zweier Jünger, sie könnten einmal zur Rechten und zur Linken Jesu sitzen und mit ihm herrschen. Hatte Jesus seine Leidensankündigung nicht damit begonnen, dass sie nach Jerusalem hinaufziehen würden, damit sich dort eben alles vollendet? Sie hatten wohl nur das Wort Vollendung gehört und dabei daran gedacht, dass Gottes endgültiges Reich nun endlich vor der Tür steht. Was soll dann noch Leiden und Tod? Die zweite Stelle führt uns in das Kapitel, in das letzte Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dort wird von zwei Jüngern erzählt, die von Jerusalem nach Emmaus unterwegs sind. Sie kennen die Geschichte. Dem unbekannten Wanderer, der sich zu ihnen gesellt und sich aber nicht zu erkennen gibt, sagen sie von ihrem Herrn, wir aber hofften, dass er Israel erlösen will. Diese Hoffnung ist durchaus weltlich gemeint und zielt darauf, dass aus Israel ohne römische Besatzungsmacht eben ein großes, mächtiges Reich wird. Auch dazu passt keine Passion Jesu. Das Schandmal des Kreuzes kann doch unmöglich das Zeichen für Jesus werden. Wenn wir das also zusammenfassen, die Jünger wollen es nicht wahrhaben, was Jesus mit dem Zug nach Jerusalem auf sich zukommen sieht. Modern gesagt, sie verdrängen es einfach. Deshalb aber sollten wir, liebe Gemeinde, nicht den Kopf schütteln und unsererseits unverständlich im Hinblick auf die Begleiter Jesus sein. Verstehen wir denn, warum Jesus diesen Weg des Leidens und Sterbens und eben keinen anderen gegangen ist oder gehen musste? Natürlich ist menschliches Leben ohne Leiden eigentlich nicht vorstellbar. Aber gerade bei Jesus, dem Sohn Gottes, kann es uns schon verwundern, warum es bei ihm eben keinen anderen Weg geben sollte. Doch nehmen wir die Bibel ernst, auf die Jesus auch an dieser Stelle uns ausdrücklich verweist, und damit das, was sie über den Willen Gottes sagt, dann wird uns Antwort gegeben. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, heißt es bei Paulus. Überhaupt lautet der Tenor der Bibel, Gott ist Liebe. Diese Liebe bringt und verkörpert Jesus. Weil er damit aber den religiös-kirchlichen Betrieb, sei es mal so ausgedrückt, in Israel stört, weil er das Gesetz als Grundlage des Judentums anders auslegt, als eben die führenden Kreise es tun und tun wollen. Darum muss er in ihren Augen weg. Und Jesus ist gewillt, diesen Weg der Liebe bis zum, wenn es sein muss, bitteren Ende zu gehen. Und noch am Kreuz wird er seine Liebe unter Beweis stellen, als er für den Peiniger bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hätte Jesus nur über Liebe gepredigt, würde er heute vergessen sein. Oder als einer von vielen religiösen Gestalten
in die Geschichte eingehen. Insgesamt können wir heute das Ganze sicher besser verstehen als die Jünger zum Zeitpunkt eben unseres Predigtextes. In einem Gedicht heißt es, die Zeit ist wie ein Bild vom Mosaik. Zu nah geschaut, verwirrt es nur den Blick. Willst du das Ganze an Art und Sinn verstehen, so musst du es, Freund, aus rechter Ferne sehen. Blicken wir also aus unserer zeitlichen und örtlichen Ferne auf das Geschehen um Jesus und seine Jünger. Das Stichwort Liebe, auch wenn es hier in dem Text gar nicht vorkommt, führt uns dann zum zweiten Teil unseres Predigtextes. Hier wird von einem Blinden erzählt, der am Stadttor Jerichos steht, also der letzten Station vor Jerusalem. Er sitzt und bettelt. Sein Schicksal war hart und lässt sich wohl am besten mit Elend bezeichnen. Ärztliche Hilfe hat er wohl nicht erfahren. Wohlfahrtseinrichtung wie das diakonische Werk gab es nicht. Zudem galt Blindheit damals als Strafe Gottes. Dieser Mann hört, wie wohl ein Pilgerzug seinen Standort sich nähert. Er erkundet sich, wer denn wohl dabei sei. Allen Anschein nach hat er schon von Jesus etwas gehört. Nun beginnt er zu rufen und redet Jesus eben als Sohn Davids an. Das war in Israel die übliche Bezeichnung für den kommenden Messias. Von ihm erwartet er Heil als Heil. Die Vorangehenden wollen ihn zum Stillsein zwingen. Er würde Jesus nur stören, aufhalten. Der Blinde aber lässt sich nicht den Mund verbieten und Jesus zieht ihn an sich und sagt, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Er verweist die Anrede, die ihn als Messias einstuft, nicht zurück. Er akzeptiert und belohnt die offene Haltung des Mannes am Stadttor und bezeichnet sie eben als Glauben und stellt ihn auf einen neuen Weg, eben aus dem Elend in Klarheit, aus der Not in die Normalität. Die geistliche Erkenntnis führt zu einem neuen Erkennen der Welt. Lukas betont und bestätigt, dass der vormals Blinde jetzt auf einmal Jesu Nachfolger wird. Als die Augen- und Ohrenzeugen des Geschehens mitbekommen, vereinigen sie sich mit dem Geheilten in einem Lobpreis Gottes. Was aber können wir, liebe Gemeinde, für uns aus diesen beiden Textteilen entnehmen? Blindheit gibt es heute wie damals. Doch es gibt auch Hilfe. Wenn auch längst nicht immer Heilung. Bei nachlassender Sehkraft helfen Brillen. Staroperationen verhindern Blindheit. Dafür braucht es heute also keine Glauben. Doch mitunter weist Blindheit als körperliches Defizit auch auf andere physische und psychische Defizite hin. Auch gibt es Blindheit im übertragenen Sinn, etwa auch im Hinblick auf Gott. In dieser Hinsicht sind wir alle wohl bedürftig, mal mehr und mal weniger. Wir wissen selbst am besten, wie es da um uns steht. Geben wir alle Blindheit im Hinblick auf Gott noch einmal den Abschied. Setzen wir dabei unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf den Sohn Davids, um es mit dem Text der Bibel auszudrücken. Üben wir uns in der Gewissheit ein, dass er eben bei uns ist. Wie der Blinde von Jericho dürfen auch wir bitten, unser Defizit zu beseitigen. Allerdings, auch das muss uns klar sein. Wir haben keine Erfolgsgarantie. Und das muss uns oft zu schwer einfach nur zu glauben. Oft bleibt das, an dem wir leiden. Warum? Auf diese Frage finden wir manchmal oder häufig keine Antwort. Machen wir uns aber klar, dass der Mann aus Nazareth auf seinem irdischen Weg auch nicht alle Blinden sehend, nicht alle Kranken gesund gemacht hat. Mit seinen Heilungen und Wundern setzt er immer ein Zeichen, gab einen Hinweis darauf, wie es einmal in seiner endgültigen Welt sein wird. Sehen wir das als Hoffnungszeichen auch für uns. Im Nachfolgen heißt auch, wie damals die Jünger und der geheilte Bettler mit ihm diesen steilen Serpentinenweg hinauf nach Jerusalem zu klettern und dann zu erleben, wie es Jesus in seiner Passion ergangen ist. Nicht umsonst sagt Jesus seinen Jüngern, wir gehen hinauf nach Jerusalem und nicht ich gehe hinauf. Das kann auch für uns in der Nachfolge bedeuten, dass auch uns Leiden, persönlich oder im Allgemeinen, nicht immer erspart bleibt. Doch nach dem Jerusalem der Passion folgt eben das Jerusalem der Auferstehung und das Pfingstfest. Ein heller Streifen gleichsam am Horizont macht sich da schon breit. Denken wir abschließend noch einmal den Blick noch auf die Menschen, die dem Zug Jesu vorangehen. Sie wollten den Bettler davon abhalten, sich an Jesus zu wenden. Sie glaubten, er passt nicht zu Jesus. Geht es uns manchmal nicht auch so, dass wir uns fragen, muss das sein, der oder die bei uns hier in der Gemeinde, im Gottesdienst? Die Kinder stören sie nicht. Ob solche Menschen es uns anmerken, wie wir über sie denken, vielleicht schrecken wir durch unsere Art, ohne dass es uns bewusst ist, den einen oder anderen auch ab, sich der Gemeinde zu nähern oder auch gar zu bleiben. Hier hilft nur eins, dass wir bewusst und konsequent in der Nachfolge leben, so dass andere es uns abspüren, wie ernst wir es doch meinen, eben offen zu sein für andere. Ich möchte mit einem Ausspruch des französischen Philosophen Blaise Pascal schließen. Die Erkenntnis Gottes ohne die Erkenntnis des einen jeden führt zum Hochmut. Die Erkenntnis des einen jeden ohne die Erkenntnis Gottes führt zur Verzweiflung. Die Erkenntnis Jesu Christi gibt die rechte Mitte, weil wir da Gott und unser Elend finden. Lassen wir die erstgenannte Möglichkeit außer Betracht, dann treffen zweifellos die beiden anderen Möglichkeiten zu. Dann finden auch wir, wie der geheilte Mann vor Jericho, bei Christus eben die rechte Mitte. Fern aller Verzweiflung und können wie die Person unseres Textes in den Lob Gottes dann auch mit einstehen. Amen. Guter Gott, du bist da, auch heute hier bei uns, und du willst uns helfen, du willst uns heilen. Bei dir können wir stets Hilfe und Unterstützung erfahren. Hab Dank dafür. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Oh, I'm in the jail and
wollen Gott loben und unser Glauben bekennen. Jetzt machen wir auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen.
Bitte Sie da Platz nehmen, den nächsten leiten wir zum Abendessen.
Siegel des neuen und ewigen Bundes. Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit. Durch ihn rühmt und lobt dich die ganze Schöpfung. Alle himmlischen Mächte und alle Erlösten singen mit dir im heiligen Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und Lob singen dir voller Freude.
Thank you.
Freitags der Gemeinde noch mitzuteilen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir zum Kirchcafé ein. Montag 15.30 Uhr Bibelgesprächskreis im Thomas-Gemeindehaus. Ebenfalls am Montag um 19 Uhr Presbyteriumssitzung im Andreas-Gemeindehaus. Donnerstag 19.30 Uhr Männerkreis im Gemeinderaum Fahrstraße 1. Angebote in der St. Andreas-Kirche am Montag und Dienstag und Freitag jeweils um 18 Uhr Abendgebete. Am Mittwoch Tessé-Gebet, auch um 18 Uhr. Und am Donnerstag Friedensgebet, ebenfalls um 18 Uhr. Da wird diesmal besonders auch des Ausbruchs dieses Angriffskriegs vor 4 Jahren auf die Ukraine gedacht. Weitere Hinweise, Hinweis auf die Büchereiauflösung. Flohmärkte am 28. Februar von 10 bis 14 Uhr, am 1.3. und von 11 bis 13 Uhr. Sie brauchen sich die Daten nicht zu merken, draußen liegt ein Flyer. Ebenfalls ein Flyer für einen Vortrag in der Andreas Gemeindehaus am 26. Februar um 18.30 Uhr. Liegt draußen auch der Flyer und auch ein Flyer für die Orgeltour, die am 14. März 26 beginnt. Nun bitte ich die Gemeinde, sich zu erheben. Wir wollen der Verschnauung gehen. Zur letzten Ruhe geleitet wurden Herr Wolfgang Langer, Westhaller Marschweg 26, im Alter von 69 Jahren. Und Herr Robert Christian Dude als Wederstraße 12a im Alter von 87 Jahren. In der Schrift heißt es, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir leben oder sterben, wir sind. Des Herrn. Guter Gott, wir gedenken der Verstorbenen, wir gedenken an die Angehörigen. Stärke du sie, auch im Glauben, dass unsere Verstorbenen nicht irgendwo sind, sondern in deinen Armen aufgehoben. Du sorgst für sie. Tröste du sie in ihrer Lage, gib du ihnen die Kraft, die sie jetzt brauchen, um an der Trauer auch zu arbeiten. Verdammt, dass wir die Hoffnung haben, der Tod ist nicht Endpunkt, sondern ein Durchgang zu einem Leben in deiner Gemeinschaft. Amen. Wir wollen Fürbitte tanken. Du, Gott, rufst uns durch deinen Sohn Jesus Christus in deine Nachfolge. Durch seine Augen sehen wir klarer auf die Nöte unserer Welt. So wollen wir dir ans Herz legen, was wir sehen und was unser Herz schwer macht. Die Einsamen, die sich allein durchs Leben schlagen müssen, die niemanden um Hilfe fragen mögen oder immer wieder auch abgewiesen werden. Wir bitten dich für die Enttäuschten, die das Vertrauen in die Menschen verloren haben, gekränkt, verbittert, ohne Hoffnung. Du siehst die Krisengebiete in dieser Welt, Krieg, Terror, Hungersnot, alles von Menschen gemacht. Gib du Einsicht und stärke die, die darunter leiden. Die geschundene Schöpfung, das Leben, das vor unserer Zivilisation immer mehr zurückweicht. Sie und wir alle brauchen deine schützenden Hand. Sei bei uns heute und alle Tage. Amen.
Amen.
Du bist mein Zufluchtsort auf dem Liedblatt, das Exil. Leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig.